Guten Morgen. Wir tauchen heute ein, es gibt heute keine lange Vorrede, mir ist nichts Gutes eingefallen, wir tauchen heute ein in einen Psalm, also ein Gebet. Die Bibel hat ja ein eigenes Gebetsbuch, 150 Psalmen, das sind Gebete, gesungen, gesprochen, die uns auch sozusagen Hilfestellung geben sollen und können, wie wir beten sollen. Man sagt, die Psalmen haben eine doppelte Bedeutung. Sie sind Worte von Menschen an Gott, wie Menschen gebetet haben, und gleichzeitig Worte von Gott an Menschen. Gott spricht zu uns durch die Psalmen, er lehrt uns etwas über das Gebet und Leben und alles. Und auf der anderen Seite sind die Psalmen, wie wir beten lernen können. Und es gibt so einen wunderschönen Psalm, einen wirklich wunderschönen Psalm, der mitten im Leben drin ist. Also das sind nicht so abgedrehte, abgehobene Dinge, die man irgendwo vollzieht, sondern mitten im Leben. Und dieser Psalm 139 ist ein Psalm, der mitten im Leben ist. Und er wird oft, ich sage es im Vorfeld schon, oft missverstanden, missinterpretiert. Der hat so wunderschöne Passagen und die nehmen wir raus, die werden wir nachher sehen, und die tun dem Herzen gut. Und dann hat er so gewalttätige und sperrige und unmögliche Aussagen und die lassen wir dann weg. Und ich versuche heute all die Aussagen unter einen Hut sozusagen zu bringen. Ich habe den Psalm überschrieben mit den Worten Fluchtgedanken, Fluchtgedanken. Und so beginnt der Psalm, ich sitze oder stehe auf, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gewaltige Aussagen. Man könnte das Ganze überschreiben mit omnipräsent oder Präsenz. Gott ist allgegenwärtig. Und die Vorstellung, bevor ich denke, weiß er schon, was ich denke. Die Vorstellung, bevor ich es meiner Frau sage, weiß er schon, was ich für eine Dummheit mache. Bevor ich mir heute Mittag den Ranzen vollschlage und nachher wieder jammere, weil ich zu viel gegessen habe, weiß er es schon. Ivo schüttelt den Kopf, gibt's nicht. Das sind noch Gedanken, die gehen noch. Aber wenn ich mir vorstelle, ich tue Dinge, die niemand wissen soll und darf, und wenn ich dann denke, jetzt ist dieser Gott auch mit dabei. Und in meinem Denken, das weiß er schon, wenn ich übel über andere denke, nicht mal wenn ich rede, sondern wenn ich übel über andere denke, dann weiß er es schon. Er weiß, wenn ich die Gebote überschreite. Er weiß einfach alles. Das hat was sehr Ambivalentes, finde ich. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber freuen, dass Gott alles weiß. Auch was manche genau jetzt denken und genau wissen, das ist nicht gut, was ich jetzt denke. Und Gott weiß es. Gott weiß alles. Das betet der Psalmer, Psalmschreiber oder der Beter. Nichts ist dir so nahe, könnte man sagen, wie Gott. Man sagt auch, Gott ist mir näher als ich mir selbst, denn er weiß mehr über mich als ich selber. Jemand hat geschrieben, der, der die Wolken lenkt, weiß mehr über die Menschen als alle Cloud-Anbieter zusammen. Also macht euch keine Sorgen über die und über die neuen Datenschutzverordnung. Die wissen nur einen ganz kleinen Teil von mir, auch wenn sie meinen, sie würden viel wissen. Aber der, der die wirklichen Wolken lenkt, der weiß viel, 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 viel mehr als die alle zusammen. Je nach Gottesbild und je nach Lebensgestaltung kann das unterschiedliche Auswirkungen haben. Je nach Gewissen, je nachdem, wie ich zu Gott stehe. Und bei dem Psalmbeter ist es interessant, bei dem Psalmbeter hat das andere Auswirkungen, als wir vielleicht vermuten. Ich weiß nicht, ob es die Staffel noch gibt, Big Brother. Gibt es noch? War man ja auch ziemlich überwacht, bis auf dem Klo und ein paar so Dinge. Aber auch dort ist Gott, auch wenn ich auf dem Klo sitze und jammere und stöhne. Und es gab ja 1984 einen Film, Big Brother is Watching You. Das war so ein Science-Fiction-Roman und es ging darum, dass es eine Welt geben wird, in der alles total überwacht ist. Völlig überwacht und unter einer Diktatur, unter ständiger Überwachung des großen Bruders. Ihr seht ihn hier, der hat was Bedrohliches an sich. Von dem möchte ich nicht ständig überwacht werden. Und von dem möchte ich nicht, dass er alles weiß, sogar meine Gedanken kennt. Das spielt alles mit bei dem Psalmbeter. Und wie ist seine Reaktion? Sagt er, ach, das ist wirklich eine super Vorstellung, dass Gott alles weiß. Er kommt aus der Zeit der Patriarchen und die Patriarchen, die haben so willkürlich geherrscht. Den sie gemocht haben, den haben sie bevorzugt und den anderen rausgekickt. Die Patriarchen hatten sogar das Recht in der damaligen Zeit, wenn das dritte, vierte Mädchen kam, dass sie einfach den Kopf geschüttelt haben. Dann wurde das Mädchen auf die Müllhalde, auf die Mülldeponie gelegt und war zum Sterben verurteilt. Und das ist das Bild, das mitschwingt. Man weiß nicht so genau, wie dieser Gott reagiert. Und deshalb ist die Reaktion des Psalmbeters eigentlich ziemlich klar. Und er sagt, wohin kann ich fliehen? Ihr habt vielleicht die Predigtankündigung gelesen. Die Überschrift ist, nichts wie weg hier. Wohin kann ich fliehen? Er spricht von der Flucht. Er sagt, fliehen. Das ist das, was ich möchte. Fliehen, abhauen. Um dir zu entrinnen, wohin gehen, damit du mich nicht siehst? Wohin kann ich gehen? Steige ich hinauf in den Himmel, sagt er, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, ringsrum um mich werde es Nacht, so hilft mir das überhaupt nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Ich habe keine Chance, dir zu entrinnen. Keine Chance. Und das ist bedrohlich für den Beter. Das macht ihm Angst. Und die Juden haben ja so eine Art Gebetsmantel. Und diesen Gebetsmantel, den muss man nach gewissen Vorschriften anziehen. Ich mache das jetzt nicht, es dauert zu lange. Und diesen Gebetsmantel haben die im Frühgebet getragen. Also in Zukunft, wenn wir um 6 Uhr Frühgebet haben, ziehen wir den Gebetsmantel an. Und der Gebetsmantel hat den Sinn, dass sie sich bedecken und verstecken. Und dann niederknien. Dass dieser Gott sie nicht sieht. Es ist bedrohlich. Und so beten sie versteckt, ziehen sich zurück, weil sie Angst haben. Es ist ein Schutz, ein Verstecken. Und gleichzeitig wissen sie, aber es nützt nichts. Ich kann mich vor diesem Gott nicht verstecken. Und niemand hier kann sich letztendlich vor diesem Gott verstecken. Das hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Wir können uns vor diesem Gott, ob wir wollen oder nicht, nicht verstecken. Und die Leitfrage dieses Psalmes oder dieses Gebetes ist eigentlich, wohin kann ich gehen, um Gott zu entkommen? Das sind die Hauptgedanken. Wohin kann ich gehen, um Gott zu entkommen? Wie kann ich abhauen? Und dann nennt er 4 traditionelle Fluchtziele. Das erste, dass er sagt im Vers 8, steige ich hinauf in den Himmel. Und da bist du auch. Der Himmel ist ein Bild für hoch hinauswollen. Und wenn ich alles erreichen könnte und alles erreichen wollte, alles im Griff hätte, selbst dort wäre, wo Gott ist, Hochmut nennt das die christliche Tradition, sein wollen wie Gott. Und wenn ich so wäre wie Gott, es nützt mir nichts. Ich kann nicht fliehen vor diesem Gott. Es funktioniert einfach nicht, sagt der Psalmbeter. Und dann nimmt das andere Extrem, würde ich ins Totenreich gehen, auch in Vers 8. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch keine Chance, um zu entrinnen. Ist ein Bild für die Generation No Future, macht doch alles keinen Sinn. Lassen wir es liegen und hängen einfach nur rum, fertig. Hat ja sowieso keine Zukunft, null Bock. Es nützt nichts, Gott ist auch da bei der Null-Bock-Generation und bei der No-Future-Generation. Er ist da, ich kann nicht abhauen. Das ist die Einsicht des Psalmbeters. Oder er wählt ein Leben einfach ohne Gott. Ich lebe, tu so, als wenn es ihn nicht geben würde. Ich blende das einfach aus, Leben ohne Gott. Jemand hat gesagt, ab Windstärke 10 gibt es keine Atheisten mehr. Spätestens dann beginnt man wieder nach Gott zu rufen, wenn es eng wird, wenn es heftig wird, wenn es gefährlich wird. Die Einsicht letztendlich in einem Satz gesagt des Psalmbeters ist, es ist eine unmögliche Möglichkeit, vor Gott zu fliehen. Ich kann nicht fliehen. Eine unmögliche Möglichkeit. Ich kann vor Gott nicht fliehen. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Fisch dem Wasser entkommen will, das ihn umgibt. Wenn ihm das gelänge, wäre er dem sicheren Tod ausgesetzt. Ein Fisch, der aus dem Wasser springt, um dem Wasser zu entkommen, das weiß jeder von uns, der ist dem sicheren Tod ausgesetzt. Und ein Mensch, der von Gott weggeht, sich von Gott entfernt, sich von Gott abschneidet, ist dem sicheren Tod ausgesetzt, denn er verlässt das Lebenselixier, das ihm sogar ewiges Leben schenkt. Also es ist eine unmögliche Möglichkeit und es wäre das sichere Ende, der sichere, der ewige Tod von Gott abzuhauen. Das ist die Situation. So interpretiert der Psalmbeter die Allgegenwart Gottes. Sie macht ihm Angst. Hier im Westen haben wir wenig Angst vor Gott. Das ist zum Teil begründet und zum Teil saugefährlich. Dass wir Gottesbild haben von einem guten alten Opa. Irgendwie wird das schon werden. Der ist ja harmlos. Der vergibt uns ja alles. Diese Heiligkeit im Gebet dürfen wir hier im Westen neu entdecken. Auf die Knie gehen, den Talit anziehen und uns verstecken und sagen, Gott, du hast was Heiliges an dir. Es gibt im Alten Testament Geschichten, wo Gott über Mose herfällt und ihn töten will, nur weil er nicht beschnitten ist. Ganz krass. Die blenden wir alle aus. Der Psalmbeter kennt diese Stories von diesem Gott. Jetzt kommt der Teil im Gebet, den wir so gerne hören. Aber nur den Teil hören, ohne das, was vorher steht, ist nicht fair. Jetzt sagt der Psalmbeter, auf einmal kommt so eine krasse Wende und er sagt, du hast mich gebildet mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Du hast mich gebildet, mit Leib und Geist mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht und an mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Mitten in dem kommt so eine Art, ich schreibe es mal so, Erleuchtung. Ich weiß, das Wort kommt manchmal vor in anderen Religionen, aber es ist ein treffendes Wort. Es geht ihm ein Licht auf. Aber ich sage es nochmals, dass ihm ein Licht aufgeht, dürfen wir nicht von den vorigen Versen trennen. Das gehört dazu, das Ringen, das Suchen, das sich diesem Gott stellen, seiner Omnipräsenz. Das gehört dazu. Sonst ist das Licht aufgehen ein billiges Licht. Und es geht ihm das Licht auf. Hallo, du hast mich gebildet. Wir können sagen, was ist denn da passiert? Und wir sind beim Beten. Menschen beten so. Die sagen nicht ihre Gebetlein, ihre Wünsche. Herr, schenk mir einen schönen Sonntag, schenk mir einen schönen Mittagsschlaf und heute Abend einen guten Whisky. Amen. Und dann gehen die. Sagen auf Wiedersehen Gott, das war's, waren meine Wünsche. Sondern die sagen das. Und dann bekommt Gott tatsächlich die Chance zu reagieren und auch etwas zu sagen. So betet der Beter. Er hat sein Gebet, seine ersten Verse formuliert und dann hat er wahrscheinlich gelauscht, aufmerksam gelauscht. Gott, was sagst du dazu? Was sind deine Gedanken zu dem, was ich da formuliert habe? Zu meiner Angst, zu meiner Befürchtung, zu meinen Fluchtgedanken. Ich will abhauen vor dir. Ich find's bescheuert bei dir. Ich will abhauen. Und dann schenkt ihm Gott diese wunderbare Einsicht. Man kann es wirklich als Erleuchtung bezeichnen. Ich bin wunderbar gemacht. Ich bin, sagt er, wunderbar gemacht. Ich bin wunderbar gemacht und alle deine Taten sind Wunder. Er schließt von sich dann auf den Schöpfer und sagt, ein Schöpfer, der mich so macht, das muss ein genialer Schöpfer sein, denn der ist ja mehr als ich. Der, der mich geschaffen hat, ist mehr als ich. Muss er ja sein. Alle deine Taten sind Wunder. Viele Menschen haben keinen wirklichen Zugang mehr zu sich selber. Keine Wahrnehmung für das wunderbare Geschöpf, das sie eigentlich sind. Ich weiß nicht, wer heute Morgen am Frühstückstisch saß, vielleicht manche nicht, die haben hier einen Kaffee, Brezel genossen. Aber nur der Gedanke, der lässt mich staunen. Zum 5000. Mal ein Frühstücksei, weich gekocht, optimale Konsistenz, natürlich von Eirachern Hühnern, das ist ja klar. Südtiroler Speck. Und das schlingt man nicht in sich rein, sondern man schmeckt das und riecht und schmeckt. Und ich denke jedes Mal fast, Vater, ich danke dir, dass du mich als ein Wesen geschaffen hast, das schmecken kann. Ein rauchiger Whisky, den kann man riechen und schmecken, genießen. Staunen. Gott, wie wunderbar hast du uns geschaffen. Wie wunderbar. Das sind unglaubliche Momente, aber die brauchen ein bisschen Zeit. Wenn ich den Whisky reinkippe, dann ist er weg, das Ei reinwerfe und noch sage, so ein Scheiß, da ist noch ein kleines Stück Schale dran gehängt, das hat so geknirscht, so blöde. Gott hätte das doch anders machen können, ohne Schalen und was weiß ich, was mir alles einfällt. Staunen. Staunen, staunen, staunen. Und dann zieht er Rückschlüsse auf Gott. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Wir kommen von der Omnipräsenz, von der Angst über die Fluchtgedanken zur Erkenntnis. Die Fluchtgedanken habe ich gar nicht aufgeschrieben. Fehlerhafte Welt, die müssten hier rein. Fluchtgedanken. Und wichtig. Fluchtgedanken. Keine Resignation, sondern ein volles Ja. Ich habe dieser Tage, schon länger her, nicht dieser Tage, dieser Monate, mit einer Frau geredet und sie hat gesagt, ihre Ehe ist so schwierig und ihr Mann macht ihr das Leben so schwer. Er hat mit Glauben nichts am Hut, er macht ihr das Leben so brutal schwer. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie bei Gott schon mal Klage eingereicht hat. einfach Klage einreichen bei Gott und sagen, Gott, ich finde mich von meinem Mann unfair behandelt. Sorge du für mein Recht, sei du mein Richter. Das kann man. Das ist Klage in der Bibel. Man muss natürlich die Antwort abwarten. Es kann sein, dass Gott sagt, nicht dein Mann ist der Komische, sondern du selber. Ich spreche jetzt Gerechtigkeit. Aber in dem Fall war es offensichtlich anders. Wir waren weg und abends kam diese Person zu mir, diese Frau, und sie hat geweint. Und sie hat gesagt, Thomas, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin in den Wald gegangen, habe Klage eingereicht, klar formuliert. Und ich komme zurück in unser Zimmer. Und mein Mann sagt zu mir, ich muss dir was sagen. Ich habe dich die letzten Monate so unfair behandelt, so bescheuert, so beschissen. Es tut mir leid, verzeih mir. Können wir einen neuen Anfang wagen? Ich will damit nur sagen, da hat jemand klar gebetet. Nicht so, ja, wenn, irgendwie, vielleicht, und du könntest ja vielleicht doch irgendetwas und ein bisschen, wenn du natürlich willst, sondern der Beter hat klar gebetet. Er hat gesagt, ich habe Angst und ich will abhauen, ich habe die Schnauze voll. Und dann antwortet Gott und begegnet ihm. Keine Resignation, sondern ein volles Ja. Kein schnelles, aber er hat Geborgenheit gefunden. Deshalb das Bild vom Säugling im Leib der Mutter. Geborgen. Und der Talit, wenn man den anzieht, der hat zwei Funktionen. Einmal das sich verstecken, das sich nicht mehr da sein. Und das andere ist, je nach Einstellung, hat er eine wunderschöne Funktion von Geborgenheit, umhüllt sein, getragen sein. Da umgibt mich etwas, da schützt mich etwas. Das gibt mir Halt und Geborgenheit und Sicherheit. Ich bin geborgen in diesem Gebetsmantel. Er trägt mich so wie das Gebet. Und ich möchte das nicht einseitig auflösen und sagen, die Angst muss weg, gibt's nicht mehr. Aber die Geborgenheit gehört mit dazu. Und wir als Menschen des Neuen Testamentes, wir wissen seit Jesus, kennen wir das Wesen Gottes. Seit Jesus kennen wir das Wesen Gottes. Denn der Schreiber im Hebräerbrief hat gesagt, in Christus hat Gott sein innerstes Wesen kundgetan. In Christus dürfen wir wissen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. In Christus dürfen wir wissen, und seit Christus da war, dass er barmherzig ist. Und seit Christus dürfen wir wissen, dass er uns liebt. Und seit Christus dürfen wir wissen, dass er uns vergibt. Und seit Christus dürfen wir wissen, dass unsere Schuld bezahlt ist. Das dürfen wir seit Christus alles wissen. Das ist Gewissheit. Denn Jesus hat am Kreuz bezahlt. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Das ist nicht einfach so rausgehauen. Im einen Sinn schon, aber wir müssen es in Anspruch nehmen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir die Schuld vergibst in Jesus. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir und staune darüber, dass du das auf einzigartige Weise in Christus bewiesen hast. Und ich folge dir nach, Jesus. Und das gibt Geborgenheit und Halt. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern dass wir getragen und geborgen sind. Denn wir wissen seit Jesus, dass wir Versöhnung empfangen können, wenn wir sie annehmen. Und wir dürfen wissen, dass wir diesem Gott vertrauen können. Das sind unwahrscheinlich wertvolle Einsichten. Die meisten hören bei diesem Psalm jetzt auf. Ein tolles Ende. Wunderschön. Geborgen, getragen, vergeben. In Christus haben wir alles empfangen. Und jetzt kommt etwas in diesem Psalm, das irgendwie so sperrig ist, ich sage es schon mal, gewalttätig. Und dann fährt er nach diesen wunderschönen Einsichten einfach weiter und sagt, Gott, bring sie doch alle um. Klatsch sie einfach an die Wand, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich, Herr. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen, wie ich sie hasse, die dich hassen. Herr, wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Verrückt, oder? Aber da betet einer, wie er empfindet. Und überlegt nicht, was müsste ich jetzt noch Richtiges sagen und die richtige Formulierung und die richtige Redewendung und den richtigen Singsang in der Stimme, um Gott zu imponieren. Er sagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Er kommt von der Geborgenheit, vom Halt, von der Schönheit, vom Staunen. Und dann sagt er, ich hasse sie alle und bring sie alle umher. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Psalm, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können nicht bei Gott bleiben, ohne in die Welt zu schauen. Wer bei Gott ist, der schaut auch in die Welt. Der wagt den Blick in die Welt. Der gehört dazu. Denn fromm sein und sich von der Welt abwenden, abkapseln, das kennt die Bibel nicht, sondern der Blick in die Welt ist wichtig. Ein Leben unter dem Zuspruch Gottes ist die eine Seite, das hat er ausgeführt, oder ein Blick und ein Leben in der Selbstverherrlichung. Ich sage es mal so pauschal, wie es in der Welt geschieht. Es gibt Menschen, die gehen über Leichen in dieser Welt, sagt der Psalmbeter. Sie verkaufen Menschen für ein paar Schuhe. Das prangert der Prophet Amos an. Ihr verkauft eure Kinder für ein paar Schuhe. Und das geht nicht. Und da wird er wild und aggressiv und zornig. Es gibt Menschen, die ziehen eine Spur der Verwüstung hinter sich her und sorgen dafür, dass man den Glauben an einen guten Gott verliert. Und das geht nicht, sagt er. Sind Gottlose, bring sie um. Jetzt muss man wissen, dass in der Bibel die Gottlosen nicht primär die sind, die kein Bekenntnis zu Gott ablegen, sondern die durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen, dass es keinen guten Gott gibt. Ihr kennt das in Matthäus, Ende Bergpredigt, wo Jesus seine Ethik entfaltet. Dort sagt er, da kommen Menschen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, prophetisch geredet, Kranke geheilt? Haben wir nicht Großartiges, Religiöses getan? Und was sagt er? Ich kenne euch nicht, weicht von mir, denn ihr habt versäumt zu tun, was ich euch aufgetragen habe, nämlich zu lieben. Das habt ihr versäumt. Man kann ein Bekenntnis zu diesem Jesus ablegen und gleichzeitig durch sein Leben ihn verleugnen. Und dann zählt das Leben mehr als das Bekenntnis, sagt uns Jesus an dieser Stelle. Und das ist wichtig, dass wir das an dem Zusammenhang sehen. Was der Psalmbeter hier hat, ist keine naturromantisch verklärte Beziehung zu Gott, noch eine mystische Hauptsache, ich und Gott, wir sind versenkt und geborgen ineinander und ich gehe in die Natur und erlebe Gott. Nein, die Beziehung zu Gott und vor allen Dingen die intensive Beziehung zu Gott provoziert unseren Blick in die Welt, plus das Engagement in der Welt. Die Gegenwart Gottes hat nicht nur eine beruhigende Seite, eine geborgene und eine Geborgenheit, sondern auch eine weltverändernde und, ich sag's mal, aufrüttelnde Dimension. Wir sollen Barmherzigkeit Gottes leben und verkörpern und Menschen in die Beziehung zu diesem Gott rufen, Priester sein, für diese Menschen beten. Seit Jesus wissen wir das, wir haben sie nicht zu ermorden, sondern wir haben sie für sie zu beten und den Dienst der Versöhnung zu verrichten, sie in eine Beziehung zu Gott einzuladen. Das wäre unser tägliches Gebet, wenn wir von Gott kommen und sagen, Gott, danke, dass du mich liebst und danke, Herr, dass du mir vergeben hast und danke, Herr, dass du ein guter Vater bist. Das ist so gut, dann sollten wir nicht Amen sagen, sondern den Blick in die Welt riskieren. und sagen, Herr, und jetzt bete ich für meine Nachbarn, die mich so ärgern. Und jetzt bete ich für den Arbeitskollegen. Und jetzt rede ich mit dem über den Glauben. Das wäre die Antwort. Den Blick in die Welt riskieren. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nur wer für Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Nur wer für die Juden schreit, für die Menschen, die unterdrückt werden, zu Unrecht gequält werden, geschändet werden. Wenn ihr für die nicht schreit in euren Kirchen, dann hört bitte auf, Loblieder zu singen. Und da ist was dran. Und ich frage mich, wer sind die heutigen Juden, für die wir schreien sollen am Arbeitsplatz, in den Schulen, in den Beziehungen, in denen wir leben? Das Gebet geht weiter. Nach dieser aggressiven Passage geht es weiter. Es ist wieder zwei Verse, die wir wahrscheinlich kennen. Das letzte sollte nicht da sein, ist aber schon da. Durchforsche mich, Gott. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, bring mich zurück auf den Weg zu dir. Dieser schöne Weg, die Omnipräsenz, die Angst, die Fluchtgedanken, die Erleuchtung, das emotionale Gebet gegen die Welt. Und dann merkt er, hoppla, ich glaube, jetzt ist der Gaul mit mir durchgegangen. Ich habe da eine Grenze überschritten. Und dann betet er, durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, bring mich zurück auf den Weg zu dir. Durchforsche mich, Gott. Je engagierter wir innerlich sind, desto größer ist die Gefahr, also jetzt geistlich motiviert, engagiert sind, je größer ist die Gefahr, dass geistliche Beweggründe, die uns antreiben zutiefst, sich mit ungeistlichen Motiven mischen. Das kommt hier zum Ausdruck. Wir sind ganz engagiert für Jesus und wir fahren wie eine Dampfwalze über alles drüber. Hat uns was inspiriert? Der Heilige Geist. Und das ist gut. Und dann mischt sich das mit eigenem. Und dann werden Dampfwalzen draus, wie in diesem Zusammenhang. Ich kenne das von mir ganz gut. Ich habe über einiges nachgedacht, während ich die Predigt vorbereitet habe, was mich so ärgert. Und ich könnte da tatsächlich in Rage kommen heute Morgen, kann ich euch sagen. Und ich würde mehr Schaden anrichten als Gutes. Und was ich sage, würde sogar stimmen. Aber ich würde Schaden anrichten. Mich ärgert, wenn Menschen kommen, hier in unserem christlichen Abendland, und zu mir sagen, weißt du, Thomas, wegen mir bräuchte es den christlichen Glauben nicht. Das ärgert mich. Denn die leben aus den Segnungen, die der christliche Glaube über Jahrhunderte gebracht hat. Das ganze Spitalwesen, das ganze Bildungswesen, die ganzen Menschenrechte, alles basiert quasi auf der Bibel, weil wir christianisiert sind, nicht weil wir alle Christen sind. Und dann kommt man und sagt, bräuchte ich alles nicht, den christlichen Glauben kann man vergessen. Manchmal würde ich am liebsten sagen, sag mal, bist du blöd? Denk doch mal nach. Vielleicht sollte ich es auch mal sagen. Sag mal, bist du blöd? Tickst du richtig? Denk einfach mal nach, Menschenskinder. Das ärgert mich. Ich versuche dann auf eine gute Art zu sagen. Nicht wie der Psalmbeter, weil ich das Gebet nebenher immer bete. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, ist für mich ein Lebensgebet geworden. Mich ärgert der laxe Umgang mit Gemeinde, das muss ich sagen. Gemeinde ist Volk Gottes, Leib Christi, sie verkörpert Christus. Dorothee schaut schon, die kennt es im Hauskreis, da sage ich die Dinge manchmal ein bisschen deutlicher. Die bekommen dann das Fett ab, gell Markus? Und das ärgert mich und tut mir weh, wie man mit Gemeinde, mit Volk Gottes umgeht, wie man über Volk Gottes redet, wie man über Brüder und Schwestern redet. Und dann redet man groß von der Einheit, von der Kraft der Einheit und zersplittert den Leib Christi in Tausende und Abertausende kleine Bekenntnislein und Spezialgebiete. Und dann zelebriert man den Satz, an der Einheit wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und dann hacken wir alles zusammen. Und das ärgert mich und das tut mir weh. Und da könnte ich wie dieser Psalmbeter beten, ehrlich gesagt. Und das mache ich auch manchmal. Und dann sage ich, Gott, durchforsche mich. Schau mir ins Herz, prüfe mal. Aber es musste mal raus, Herr, damit es nicht am falschen Ort rausgeht, bei dir, bei dir. Das ärgert mich. Es ärgert mich, ein letztes, was mich ärgert. Es ärgert mich, wenn Glaubenswahrheiten, die so wichtig sind, einfach stereotyp rausgehauen werden. Ich habe gestern darüber gesprochen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist eine Glaubenswahrheit, die zentral ist und die stimmt. Da würde ich nichts abtun und nicht sagen, es gibt viele Wege zu Gott. Und nein, das ist der Weg, Jesus. Und das ist sperrig und das ist unangenehm und das ist gewalttätig. Aber es ist so. Wenn wir diesen Satz, ich habe es gestern gesagt, wenn wir diesen Satz sagen, wie vor 200, 300, 400, 500 Jahren, als die Kolonialherren Afrika kolonialisiert haben, als die Herren aufgetreten sind und im Wind dieser Kolonialisierung kamen dann die Missionare und haben die anderen, haben die Kolonialherren haben dann gesagt, wir sind die Waren, wir haben den Checker, wie Leben läuft und jetzt kommen noch die Missionen und dann kommen die und sagen, ich bin der Weg und die auch mit diesem Herrschaftsanspruch, dann ärgert mich das. Denn Jesus hat genau diesen Satz, hat er gesagt, in Johannes 14 und Johannes 13 wäscht er seinen Jüngern die Füße. Er wäscht ihnen die Füße. Und er sagt, ich werde für euch sterben. Das ist mein Dienst. Das bin ich. Denn ich liebe euch so sehr, dass ich mein Leben für euch gebe, für eure Schuld. Und wenn so einer wie dieser Jesus in diesem Zusammenhang diesen Satz sagt, dann hat das eine ganz andere Dynamik, was ganz anderes als, ich bin der Herr und ihr seid alles meine Sklaven und Diener. Nein, wir sind seine Freunde. Und seine größte Sehnsucht ist, dass viele Menschen die Versöhnung annehmen und mit ihm leben. Diesen Satz will ich nicht rauskippen, nicht um alles in der Welt. Aber ich will ihn in die heutige Zeit, in der Gesinnung von damals sagen lernen. Das will ich. Ich will das Kreuz nicht rauskippen, aber ich will es in der Gesinnung von damals in die heutige Zeit sagen lernen. Ich quäle mich gerade durch ein Büchlein, das heißt Das Kreuz mit dem Kreuz. Wie können wir im 21. Jahrhundert über das Kreuz predigen? Dass wir das Kreuz nicht verleugnen, aber es so predigen, dass es der heutige Mensch versteht in der Dimension von damals. Es ist eine Kunst, eine Riesenherausforderung. Das meine ich, wenn ich sage, es ärgert mich, wenn mir Stereotyp einfach irgendwelche Glaubenssätze heraushauen. Die Gefahr ist groß, das sagt uns dieser Psalm, dass wir ergriffen sind von Gott und in dieser Ergriffenheit das Menschliche dazumischen und mehr Schaden in unserem frommen Eifer anrichten. Es gibt auch die andere Seite, das soziale Engagement, das Ergriffensein und dann sozial sich so engagieren, dass alle, die nicht so ticken, zu großen Feinden werden. Und die werden verurteilt und denunziert. Das ist alles nicht besser. Aber wir dürfen es nicht, den Blick in die Welt rauskippen, der gehört ganz einfach dazu. Was für eine Gebetsstory. Und die Quintessenz für unser Leben übergeordnet wäre, mach aus deinem Leben ein Gebet. Lebe aus der Beziehung zu Gott, und zwar ganz intensiv. Wenn du heute nach Hause fährst und dieser popelige Opel Corsa Baujahr 74 vor dir herfährt und dich ärgert, weil er nicht in die Pütte kommt, du mit deinem BMW 600 PS daher vibrierst, dann mach aus diesem Ärger ein Gebet. Sag, Herr, so wie der Peter, es ärgert mich. Schieb ihn auf in den Graben oder mach was, Herr. Könnte dumm kommen, der Herr schiebt dich in den Graben, wie auch immer, muss man aufpassen. Mach aus deinem Leben ein Gebet. Henry Nouwen hat es gesagt, the only necessary thing, das einzig Notwendige ist to live a prayerful life. Das einzig Notwendige ist, ein Leben des Gebets zu führen. Das will ich aus diesem Psalm lernen. Mit all meinen Emotionen und Freuden und Lasten und mit allem. Ein Leben des Gebets zu führen. Im Reden mit Gott, im Hören auf Gott, in den Höhen, in den Tiefen und letztendlich darin zu sagen, Herr, durchforsche mich. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, Herr, mich von dir zu entfernen, wieso auch immer, ich habe den einen großen Wunsch. Bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und ich glaube, wir würden aufleuchten als Gemeinden und Christen eine ungeahnte Art und Weise. Amen.